Damn. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak & Lobster Podcast Fussi Season Episode 23. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich alle wichtigen Updates. Heute wieder in guter alter Konstellation mit meinem Partner in Crime Romario.
Jojojo, was geht ab?
Allerdings sind wir heute nicht allein, sondern mit unserem Gast, unserem ersten Gast. Und ich darf ihn euch vorstellen, Eode.
Moin moin Leute, freut mich da sein zu dürfen.
Genau, ich freue mich riesig auf diese Folge. Eode ist ein alter Kollege von mir aus der Schulzeit, ein sehr, sehr begnadeter Fußballer. Ich würde sagen, stell dich mal ein bisschen vor, damit dich die Leute auch kennenlernen können. Erzähl mal was über dich.
Ja, moin moin, ich bin, wie gesagt, Edu, auch nennt man mich. Ich bin 27 Jahre alt, spiele seitdem ich 7 bin Fußball. Das mehr oder weniger, sage ich mal, relativ erfolgreich, bin jetzt aber kein Profi. Spiele in den letzten Jahren vor allem in der Regionalliga Nord, aktuell bei Altona 93.
Genau, ohne Spaß, Romario, ich habe echt viele Fußballer gesehen, aber ich glaube wenig Leute mit so einer Technik wie Edu.
Welche Position spielst du?
Außenverteidiger tatsächlich.
Außenverteidiger, aber Techniker.
Unnormal. Es gibt keinen Trick, den er nicht macht. Ja, sehr schön. Ansonsten, du bist riesen Manchester United-Fan.
Genau.
Genau, willst du da vielleicht was über deine Hassliebe erzählen?
Tja, wo soll ich anfangen, ist da besser gesagt die Frage. United bin ich schon Fan, seitdem ich denken kann, sage ich mal, mehr oder weniger. Hab mich damals unter Ferguson in den Verein verliebt. Und ja, Manchester United, ein gefallener Riese, würde ich sagen.
Ja. Steh auf, Männchen.
Hoffentlich.
Ja, wir kommen zurück.
Wir kommen noch darauf zu sprechen heute, genau. Genau. Wir, würde ich sagen, starten wie immer. Ich weiß nicht, du hörst uns ja auch, glaube ich, ab und zu mal. Wir beginnen ja mal mit den Highlights der Woche. Was ist so passiert jetzt in der letzten Woche, in der Zeit vom letzten Podcast zu heute? Und ich würde sagen, wir starten mit der Bundesliga, wir starten in Deutschland. Da haben wir zwei Ereignisse, die ja eigentlich auch sehr, sehr spannend waren am letzten Spieltag. Und zwar schafft es der VfB Stuttgart, sich in der ersten Liga zu halten. Ja, mit einem 2:1 Sieg gegen den ersten FC Köln in der 92. Minute. Das muss man sich erstmal.
Also irgendwie habe ich es bei Stuttgart schon geahnt. Also die haben wirklich eigentlich keinen schlechten Fußball gespielt.
Stuttgart hat ja auch einen Kader, wo man sagen muss, das ist keine Mannschaft, die unten um den Abstieg mitspielt. So, sie haben die Saison davor, haben sie richtig guten Fußball gespielt. Deswegen das auf jeden Fall geschafft. Glückwunsch dazu, weil parallel Hertha BSC nach Führung gegen Dortmund bei Dortmund 2:1 verloren hat und somit in der Relegation gegen den Hamburger Sportverein antreten durfte im Hinspiel. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ansonsten hatten wir noch die zweite Bundesliga. Da, wie gesagt, Bremen hat den direkten Aufstieg auch geschafft. Glückwunsch dazu. Verdient, würde ich sagen. Souverän 3:0 gewonnen gegen Regensburg. Darmstadt gewinnt 3:0, schafft es aber nicht, weil der HSV, wie schon eben erwähnt,
jawohl,
es geschafft hat, nach 1:0 Rückstand das Ding dann mit 3:2 nach Hause zu bringen. Und dann in der Relegation bei Hertha zu spielen. Gestern 1:0 für den HSV. Habt ihr damit gerechnet? Wie ist so eure Meinung dazu?
Also ich persönlich gar nicht, muss ich sagen.
Okay, krass.
Vorweg, also ich dachte, dass auch wenn Hertha mich diese Saison überhaupt nicht überzeugt hat, dachte ich, die würden es trotzdem irgendwie gewuppt kriegen, weil sie halt die individuelle Klasse haben teilweise. Aber das war gestern wirklich erschreckend.
Ja, sehe ich ähnlich.
Ja, also ich habe es kommen sehen.
Du hast es kommen sehen?
Ich habe es kommen sehen. Also wenn man sich die letzten Spiele vom HSV wirklich angeschaut hat oder über die Saison hinweg, ja, da hat man schon gesehen, dass Hamburg die echt eine dominante Mannschaft mittlerweile ist, sehr stark am Ball, die lösen alles spielerisch.
Ja.
Und ja, das Spiel gestern jetzt gegen Hertha war jetzt nicht so die Extraklasse, ne? Also,
nein, also man hat
das, schon sagen, genau. Viel im Mittelfeld gekämpft und so, aber
ja, also sie haben sich, erste Halbzeit war es eher noch schlechter als in der zweiten. Die zweite Halbzeit hat der HSV klar dominiert, hat besser den Spielaufbau gehabt. Ich finde hervorzuheben ist Sonny Kittel, der immer den Ball an sich gerissen hat, das Spiel geleitet oder geführt hat, muss man ja schon ehrlicherweise sagen. Das Tor, klar, Sonntagsschuss, der ungewollt war. Den kannst du ja dann auch jetzt am Wochenende raushauen, vielleicht als Außenverteidiger. Wir sind mal gespannt, weil das Rückspiel in Hamburg muss Hertha ordentlich draufpacken.
Ich glaube, am Montag ist das schon. Also da geht es dann direkt los.
Ja.
Wird ein Hexenkessel, kann ich glaube ich jetzt schon mal sagen.
Ja, ich glaube,
die Hamburg hat halt eine sehr, sehr gute Ausgangssituation jetzt.
Ja, und auch die Fans, das wird entscheidend sein. Kommen wir zur Premier League, weil da Titelrennen ja irgendwie fast vorentschieden war. Ist es jetzt doch nicht. West Ham, Man City 2-2. Weiß nicht.
Was ja, da hat explizit ein Spieler City so geärgert. Bowen. Der liebe Bowen spielt eine überragende Saison. Ja, also man muss, glaube ich, auch wirklich solche Spieler loben und ins Spotlight tun, weil das sind Spieler, das sind nicht die größten Superstars oder so, aber er ist gerade der Shootingstar, so, weißt du? Und ich weiß nicht, City sah nicht so überzeugend aus, haben, glaube ich, auch einen Elfmeter verschossen mit
Mahrez. Genau. Also sie hätten noch das 3-2 machen können, Mahrez hat das Ding dann verschossen.
Also, und jetzt halt noch alles drin. Die Frage ist, wie erholt sich so ein Team wie City von so einem Spiel? Und wir haben eigentlich immer so eine Gegenreaktion von Pep und seinen Jungs gesehen, wenn sie mal rausgeflogen sind oder verloren haben, dann kommt es zu einem Torfestival.
Der nächste Gegner musste leiden. Ich finde aber auch überraschend, das ist das zweite Highlight in der Premier League für mich, Newcastle gewinnt 2-0 gegen Arsenal zu Hause. Nicht, weil Newcastle gewonnen hat, ja, auch sehr stark, aber weil Arsenal es geschafft hat, seinen Champions-League-Platz aus der Hand zu geben, dass sie eigenverantwortlich dafür sein können, ob sie in der Champions-League nächste Saison spielen oder nicht. Was sagt ihr, Arsenal, Edu?
Dazu muss ich sagen, das hat mich nicht schockiert, um ehrlich zu sein.
Nein?
Ich habe schon damit gerechnet, dass sie es irgendwie wieder botteln, wie man immer so schön in England sagt.
Ja, okay, krass. Ich finde ja, Arsenal eine starke Saison eigentlich gespielt, phasenweise. Phasenweise ist, glaube ich, auch der Stichpunkt, was Arsenal eigentlich perfekt beschreibt. Weil sie haben 3, 4, 5 Spiele am Stück, wo sie brillant spielen, echt geile Kombinationen raushauen. Und dann hast du wieder 2, 3 Niederlagen in Folge, wo du denkst, hä?
Aber man muss, also bei Arsenal muss man aber auch...
Also die Entwicklung ist positiv. Sie gehen den richtigen Weg mit Arteta.
Man muss halt ehrlich sein, ne? Das Team ist ein sehr, sehr junges Team.
Das jüngste in der Premier League, ne?
Jeder, der gedacht hat, Arsenal ist ein Top-3-Team. Ja, nee. Also man muss auf dem Boden der Tatsachen bleiben.
Ja.
Platz 4 bis 6 ist so das Realistische für Arsenal. Und es ist vielversprechend eigentlich. Also da kann auf jeden Fall nächste Saison noch so einiges kommen. Wir hatten aber auch noch ein anderes Highlight in England, und zwar den FA Cup.
Yes.
Chelsea gegen Liverpool. Das zweite Finale übrigens mit den beiden Teams, das im Elfmeterschießen auch entschieden wurde.
Man munkelt, Tuchel liebt Elfmeterschießen.
Ja, ja. Und das hat halt Liverpool mit 6-5 quasi für sich entschieden.
Ja.
Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das Spiel war ganz okay. War ein gutes Spiel.
Sehr kämpferisch. Jeder hätte gewinnen können, glaube ich. So kann man es genau sagen.
Was passiert ist,
ja, ich wollte es auch gerade sagen,
dass sich ein gewisser Mo Salah an der Leiste verletzt hat und auch an Virgil van Dijk ausgewechselt werden musste. Okay, im Hinblick auf die Champions League, auf das Finale, könnte das natürlich nochmal eine große Rolle spielen, aber darauf kommen wir auch später nochmal kurz zu sprechen.
Genau, richtig. Ansonsten hatte ich noch als Highlight vielleicht, wir haben das Aufstiegsspiel aus der zweiten englischen Liga. Das heißt, wir sehen in der nächsten Saison entweder Huddersfield oder Nottingham Forest zurück in der ersten Liga. Huddersfield war, glaube ich, zuletzt, also zeitlich gesehen früher noch in der Premier League wieder präsent. Nottingham Forest war früher ein großer Verein, der auch Titel gewinnen konnte. Fände ich ganz geil, wenn so eine Mannschaft wieder mal zurück in der Premier League wäre. Ja. Gibt so ein bisschen Nostalgie wieder rein. Und ansonsten kommen wir eigentlich, würde ich persönlich sagen, zum Highlight der Woche. Und zwar die SGE, Eintracht Frankfurt, gewinnt die Europa League.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wirklich herzlichen Glückwunsch mit 1-1 nach Verlängerung und dann im Elfmeterschießen mit dem endgültigen Ergebnis von 5-6.
Und das ist richtig geil, weil Frankfurt spielt nächstes Jahr Champions League, Leute. Und
wie krank.
Das als,
weiß als Elfter, ne?
Elfter, glaube ich. Im Mittelfeld Elfter. In der Bundesliga spielt nächstes Jahr Champions League. Das Team ist sehr, sehr krass. Ich glaube, die Fans sind aber
ja.
das größte Highlight der Saison. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da hat auch Kevin Trapp nach dem Spiel ein Interview gemacht. Er meinte, ey, ich bin kein Held. Wir sind keine Helden, sondern wir alle. Und dann hat er auch die Fans gezeigt. Ja. Also jedes Auswärtsspiel war ein Heimspiel.
Ja.
Weiß nicht, mega krass. Ich gönne es denen auf jeden Fall.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Gesamte Europa League, 13 Spiele gehabt, nicht ein Spiel verloren nach 90 Minuten.
Geist
oder nach 120
Minuten. Das stark.
Also,
und man hat gegen große Gegner
gespielt. Ja, ne? Also du hast West Ham rausgehauen, du hast Barcelona rausgehauen. Also ne? Du hast da jetzt nicht irgendwie Lauffutter bekommen.
Das letzte Mal, als Frankfurt, glaube ich, in einem Finale gespielt hat, europamäßig, hat übrigens Real Madrid dasselbe Jahr den Pott geholt, europaweit. Wollte ich nur mal anteasern.
Oh, ne? Also, ich glaube, das kommt auch noch mal irgendwas sowas in der Geschichtsstunde vor. Ich kann sein. Highlights sind damit eigentlich abgehakt. Wir kommen rüber zum Spiel, um Edu auch noch mal ein bisschen aufzulockern hier, damit er so ein bisschen mehr in den Redefluss kommt. Nein. Bex, du hast was vorbereitet?
Genau, und zwar habe ich hier ein Red Devil Special vorbereitet. Und zwar geht es bei diesem Spiel natürlich um Manchester United, wie der Name sagt. Und ich nenne dir einfach mal zwei Spieler, also ein Duo und dann ein weiteres. Und du musst eine kleine Analyse, einen kleinen Take machen und sagen, hey, wer für dich geiler ist.
Okay.
Silly, wissen wir, du bist ein bisschen voreingenommen. Aber das ist auch gar nicht schlimm.
Darf ich auch mitspielen, oder?
Ja, du bekommst eins. Okay, eins danke. Bekommst du. Aber wir fangen bei Edu an. Und zwar, das ist so, ich weiß nicht, wenn du an Manchester United Duos denkst, ne?
Ja.
Wer kommt dir zuerst in den Kopf? Weil ich glaube, das ist so ein gängiger Klassiker einfach.
Tatsächlich, ja, auch schon Wright. Also Cole.
Wild.
Hätte ich gar nicht
tatsächlich.
Drauf. Wild.
Weil okay, aber er ist von klein auf Menu-Fan.
Ja. Ja, ja.
Sind die Insider.
Direkt mit einem Menu-Schnuller.
Ja.
Nee, ich bei mir Rio und Vidic.
Ja.
Rio Ferdinand auch. Und Vidic sind so die ersten beiden, die mir direkt so in den Kopf kommen, wo ich sage, wenn ich an diese glorreiche Zeit meiner Kindheit denke, sind das so die Aushängeschilder, so für mich persönlich. Ich weiß, dass es da einen Giggs gibt, ich weiß, dass es einen Rooney gibt,
Scholes,
Keane, also da gibt es einige.
Ja, bei mir war Chisung Park und Anderson.
Ja, Wahnsinn. Bei mir Baby. nee, auf jeden Fall Vidic und Rio Ferdinand gegen Ramos und Pepe.
Klar, Vidic und Ferdinand.
Dein Ernst?
Wirklich klar. Klar für mich. Für mich klar, warum? Weil ich finde, ein Verteidiger wie Vidic, den gibt es heutzutage gar nicht mehr. Also es ist ein Verteidiger, der kämpft bis zum Umfallen. Wie soll ich sagen? Der schießt lieber 10 Jahre oder 20 Jahre kein Tor und spielt dafür jedes verdammte Spiel zu Null. Der bricht sich seine Nase, um zu Null zu spielen.
Aber Pepe ist ja ein guter Vergleich da.
Ja.
Prime Pepe, muss man schon sagen, war eine Macht.
Wahnsinn. Ja, das stimmt. Aber Pepe war für mich ein bisschen Tick zu aggressiv.
Ja, er war schon ein bisschen dumm so.
Ja, das ist das.
Aber er hat gar nicht so viele Karten, wie man denkt. Ne?
Also, lass mal diese. Also, also, keine.
Ehrlich, ist so.
Okay, aber du würdest mit Rio und Vidic gehen.
Definitiv. Vor allem auch, Rio war auch ein brutaler Fußballer, das muss man auch noch dazu sagen.
Und was,
zu der Zeit,
stark, ne?
Und was zu der Zeit echt nicht normal war für einen Innenverteidiger.
Er war zu seiner Zeit. Ich glaube, kam er von Leeds? Oder nee, von wo kam er?
Boah, ich sehe manchmal so Videos, so Spieler, wo du wusstest nicht, dass die da gespielt haben.
Ja, ich will gar nicht lügen, aber er war zu seiner Zeit der Rekordtransfer. Also die höchste Ablösesumme für einen Verteidiger wurde für Rio Ferdinand quasi gezahlt damals.
Genau.
Naja, Romario,
ja.
Du bekommst Paul Scholes und Keane, den man echt nicht vergessen darf als absolute Legende. Man sieht ihn jetzt ein bisschen präsenter bei Sky Sports und weiß ich nicht was in UK.
Ich sag mal so, es ist nicht umsonst, dass die beiden auch eine Prime-Icon-Karte haben bei FIFA.
Das sagt alles.
Icon-Karte, okay. Musst du dir schon verdient haben mit deiner Karriere.
So, und ich gebe dir ein anderes Pärchen von Real Madrid.
Ja, du hast es, ne, heute.
Xabi Alonso.
Ja.
Okay.
Ja.
Und Mesut Özil. Da bin ich eine andere Route gegangen. Okay. Keane und Xavi, so diese Abräumer, Ball verteilen, okay. Aber die anderen wirklich diese Goat-Assist-Geber einfach. So, weißt du, was ich meine?
Ich bin ja auch ein bisschen voreingenommen.
Weil du Real-Sympathisant
bist. Ja, ja. Ich finde, Scholes war auch einer der besten zentralen Mittelfeldspieler in der Premier League.
Gar keine auf der Welt, jemals.
Ich habe Keane nicht so präsent. Keane, ja, hat auch so seinen eigenen Status, so seinen eigenen Charakter. So ein bisschen Pitbull, so ein bisschen Technik irgendwie, aber auch. Also er hat von allem sowas gehabt. Ein extremer Leader, was ich bei Alonso und Özil jetzt überhaupt nicht sehe. Özil für mich assist-technisch in seiner Prime bei Arsenal, bei Real brutal.
Ich glaube, Peak Özil war mitunter das Beste, was du von einem Zehner bekommen kannst, was Spielmacher sein betrifft.
Ich glaube, also er hat das definiert eigentlich mit seinem Niveau, auf dem Level. Alonso, auch ein wichtiger Spieler.
Gib eine Antwort, komm.
Ja, ich gehe mit
Team Real.
Ja.
Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, also zu Roy Keane kann man wirklich sagen, in dem damaligen Team von Man U gab es sehr, sehr viele Leader, ne? Ja, ja. Aber er war wirklich das Herzstück und so sehr im Background, man checkt das gar nicht im Nachhinein. Also wenn du jetzt mit Leuten über dieses Team reden würdest, dann würde man alle anderen Namen aufzählen, bis du irgendwann zu Roy Keane kommst und sagst, ja, er war auch gut, ne? Aber er war viel, viel mehr. Ab dem Zeitpunkt, wo er zu Man U gekommen ist, haben die ganzen Erfolge nochmal einen ganz anderen Wind
bekommen. War er nicht der in die Zuschauer gesprungen ist? Mit seinem Karate-Kick oder so?
Das war Cantona tatsächlich.
Achso, Cantona, okay, sorry. Aber, ja.
So, letztes Duo ist auch eine absolute Legende. Mittlerweile Coach bei Derby County. Leider abgestiegen, weil ihm Punkte entzogen wurden. Er durfte kaum Transfers machen und so weiter. Aber ein geiler Charakter. Wayne Rooney und Robin van Persie. Ja, Hausnummer auf jeden Fall. Gegen Samuel Eto'o und Diego Milito aus Inter-Mailand-Zeiten, wo man sagen muss, die haben damals auch das Triple geholt.
Der ist fies. Der ist wirklich sehr fies. Ja, sind beides auf jeden Fall extrem starke Stürmer-Duos. Da muss ich leider sogar tatsächlich sagen, dass ich wahrscheinlich sogar mit Eto'o und Milito
bin. Ehrlich?
Ja, wirklich. Also,
Wahnsinn.
Ich sag mal so, für sich die Spieler würde ich wahrscheinlich sogar die von United wählen, aber das Duo in der Kombination Eto'o Milito war schon.
Das war schon Creme de la
Creme, ne?
So wie die funktioniert haben zusammen, deswegen haben sie auch die Titel geholt oder das Triple.
Ja, ja, spreche ich nicht dagegen an. Ne? Also,
gut, alles klar.
Der Vergleich sollte ja auch extra schwierig sein.
Ja, super.
Ich würde aber sagen, das war es dann vom Spiel, ne? Kleiner Icebreaker.
Yes.
Und wir kommen zum Hauptthema. Das ist die Premier League und explizit das Titelrennen, weil da so noch einiges passieren kann. Wir wissen, City ist auf dem ersten Platz, gefolgt von Liverpool.
Yes, ein Punkt.
Bevor wir aber auf dieses Titelrennen eingehen, möchte ich einmal Edu fragen, was er denn als Manchester United-Fan von dieser Saison hält. Was ist der Status aktuell in der Mannschaft? Was glaubst du, was wird sich da tun? Vielleicht auch mit Ten Hag jetzt als neuen Trainer. Genau, teil mal deinen Eindruck.
Ich würde sagen, niemand hätte damit gerechnet, dass die Saison so verlaufen würde.
Ich würde so sagen.
man hat im Sommer richtig gute Transfers gemacht, fand ich. Mit Varane, mit Sancho vor allem. Und die Rückkehr von Ronaldo. Dachte ich, okay, die Saison kann man wirklich mal den Titel angreifen, also auch die Premier League.
Da war so Wind drin am Anfang, ne? Auch weil wir letztes Jahr eigentlich ganz okay abgeschnitten haben.
Sind Zweiter geworden.
Genau, und dann dachte man, oh, Ronaldo, wieder so ein Leader und jetzt noch Varane und Sancho, das klingt ja eigentlich ganz gut. Aber?
Aber Ole Gunnar Solskjaer.
Sagst du das lag an ihm?
Sage ich, ja.
Ernsthaft?
Zum großen Teil. Nicht nur an ihm, aber zum größten Teil.
Aber dann liegt es ja auch an Rangnick. Weil wenn du sagst, das lag am Trainer, dann liegt es nicht an der Mannschaft.
Teils. Also, das Problem war, fand ich, unter Ole, es gab nie wirklich eine Taktik. So. Und was auch die letzte Saison ein bisschen kaschiert hat, war, dass man oftmals die Spiele gewonnen hat durch Elfmeter.
Mhm.
Waren auch wirklich meistens Elfmeter, aber das ist natürlich entscheidend, wenn du zum 1-0 einen Elfmeter hast oder ob du das Tor selber herausspielen musstest.
Ja.
So. Und dieses Glück, sage ich mal in Anführungsstrichen, hatte man dann nicht mehr diese Saison. Und ja, und es hat halt überall an etwas gefehlt. Also es gab keine klare Spielphilosophie, keine klare Spielidee. Und das hast du dann auch auf dem Platz gesehen, wenn du gegen gut verteidigende Mannschaften gespielt hast, kam da nichts zustande.
So, ne? Jetzt hast du mit Ralf Rangnick einen neuen Trainer, von dem man sagt, der hat das Gegenpressing eigentlich neu erfunden, okay, integriert, etabliert und so weiter. Dem fehlt es ja nicht an Spielidee und Spielwitz. Der hat eine ganz, ganz klare Vorstellung von dem, wie er auftreten möchte, wie geschlossen seine Mannschaft spielen und auftreten soll. Das hat man beim ersten Spiel auch gesehen. Ich glaube, die haben mehr Bälle im letzten Angriffsdrittel gewonnen als irgendwie die letzten paar Jährchen. Und das schon direkt nach einem Training, wo du sagst, okay, da kann ein bisschen was passieren. Aber wieder das große Aber. Irgendwie passiert dann nichts. Und dann weiß ich nicht, woran das liegt. Es muss doch an den Spielern liegen, oder?
Ja, das auch. Das ist ja das, was ich zum Anfang meinte. Es ist halt teils, teils. So, als er gekommen ist, war die große Aufbruchsstimmung da. Wie du schon sagtest, das erste Spiel haben die unglaublich gut gepresst. Und das Problem war, was ich immer fand, war, auch in den Spielen, die darauf folgten, die erste Halbzeit war immer relativ gut. Man hat gut gepresst, man hat gut gekämpft. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man...
Komplettes Chaos.
Genau. Hat man das Ganze einfach wieder über Bord geschmissen, ist wieder in alte Muster verfallen. Und Da kommen halt dann die Spieler natürlich so in Frage. Ne?
Wer kommt dann namentlich in deinen Kopf?
Also an sich fast alle, muss ich leider sagen. muss ich wirklich leider so sagen. Außer den einzigen, also von den Feldspielern, die ich rausnehme, ist tatsächlich Cristiano Ronaldo. Den siehst du mit seinen 37 trotzdem Vollgas nach hinten sprinten und grätschen. Ja. Und da siehst du teilweise einen Marcus Rashford, der da rumtrabt. Und du fragst dich, was ist los mit dir?
Für mich die Überraschung war eigentlich, wenn man auch vielleicht rausnehmen kann, ist Fred, würde ich sagen, vielleicht schon fast.
Fred ist hier... Jekyll und Mr. Hyde, zwischen Genie und Wahnsinn. Ey, ich schwör, der hat zwei Gesichter. Manchmal, du denkst dir, der, wo hat den jetzt ausgepackt? So, ne? Und dann denkst du dir manchmal so, ey Junge, kein Ball kommt an, er steht falsch und weiß nicht.
Ja, aber er hat schon rausgestochen, finde ich, im positiven Sinne, als das eigentlich bei allen katastrophal aussah. Da haben wir schon gesagt, also, okay, wenn, dann war Fred derjenige, der geschafft hat, da so ein bisschen... noch Tempo reinzubringen.
Er hatte
die Zweikämpfe gewonnen.
Spielwitz und Einsatzfreude, das muss man nicht schon lassen. Ne?
Ja, aber wie gesagt, ein Fred reicht dann natürlich nicht
genau. Aus,
ganz klar.
Ja, das ist es. Also bei Fred finde ich, es gibt Spiele, wie du schon sagtest, da denkst du, der ist Prime N'Golo Kante, gewinnt auf einmal jeden Zweikampf, Defensivzweikampf und teilweise auch richtig seine starke Dribblings.
Sind heftig.
So, und dann gibt es aber auch Spiele, da ist er wirklich eine Katastrophe gefühlt. Ja. Da verliert er jeden Ball, gewinnt keinen Zweikampf, kommt immer zu spät.
Ja, ich glaube, De Gea ist auf jeden Fall nochmal
vorzuheben.
Ja, also ohne ihn wären wir vielleicht nicht besser dran als, weiß ich nicht, 12., 13. Platz, ohne Spaß jetzt.
Ja. Also De Gea auch definitiv gehört zu den besten Torhütern dieser Premier League-Saison.
Gar keine Frage.
Ganz Spaß. Oben für mich, was der da alles rausgeholt hat.
Ansonsten, von Varane hätte man sich mehr gewünscht. Maguire, sehr, sehr schlimm. Die Eskapade, will ich gar nicht sagen, dieses Drama um Mason Greenwood hat natürlich auch nochmal so einiges an Zeit und Kraft gekostet.
Ja.
Aber gut, wird sich dann nächste Saison was verändern?
Definitiv. Also ich denke jetzt nicht, dass wir nächste Saison gleich um große Titel mitspielen werden, aber mit Den Haag muss ich sagen, das ist der erste Trainer seit Ferguson, auf den ich mich wirklich richtig freue und wo ich wirklich hundertprozentig positiv gestimmt bin.
Weißt du, was das Ding bei ihm ist? Ich habe, als ich damals recherchiert habe, so, okay, neuer Trainer, wer könnte es sein und so. Bei ihm hat man gesagt, er sei stur. Und ich glaube, dieses Stursein könnte wirklich zu unseren Gunsten...
Vorteil.
Ja, zu unserem Vorteil werden. Also dadurch, dass ein Trainer hinkommt und wirklich kompromisslos seine Philosophie da jetzt integriert. Egal, wie es wird, Teufel komm raus, wir machen das genau so. Und wenn das... der Ajax-Fußball ist, dann Kusshand, weißt du?
Dann nehme ich den hundertprozentig mit Kusshand.
Ja, deswegen, also ich glaube auch, stur ist so ein bisschen so schwierig zu betiteln.
Stur ist nicht mehr schlimm.
Man sagt ja auch, Carlo Ancelotti ist stur in dem Sinne, dass er den Spielern teilweise zu lange Zeit gibt auf dem Platz, dass er halt spät wechselt oder erst nach 3, 4, 5 Spielen reagiert. Aber man sieht's, man muss auch ein gewisses Vertrauen haben und dann kann deine Sturheit sich auch im positiven Sinne auf die Mannschaft auswirken. Also meine einzige Frage wäre, dein Wunschtransfer für Manchester United zur nächsten Saison?
Definitiv ein Sechser. Also Declan Rice wäre nicht schlecht.
Rice, okay. Ich hätte jetzt gedacht De Jong, aber Rice.
De Jong würde ich natürlich auch noch mehr mit Kuss annehmen. Also du kriegst ich gehe halt nicht davon aus, dass er kommen
wird. Du kriegst halt preislich zwei De Jongs für einen Rice. So.
Ja. Definitiv. Also De Jong wäre natürlich definitiv besser, ja. Aber ich glaube nicht, dass Barca den abgibt. Also das wäre...
Ja, sie haben es, glaube ich, jetzt wieder dementiert so ein bisschen. Ich bin gespannt, wäre ein kranker Transfer. Auf jeden Fall, was für mich noch so ein bisschen grundsätzlich zur Premier League im Raum steht, ist, was an euch vielleicht auch beide geht, damit wir das vielleicht so ein bisschen auch abschließen, so die Überraschung und Enttäuschung diese Saison. Ich weiß, da kann man sich immer drüber streiten. Hinsichtlich Spieler und Trainer und Mannschaften vielleicht an sich, wäre es für euch so eine Überraschung, wo ihr sagt, wow, krass? Und wäre es für euch so eine Enttäuschung, wo ihr sagt, hätte ich nicht mit gerechnet, mit dem Kader oder mit den Spielern, die Qualität.
Also, soll ich? Positive Überraschung, West Ham, definitiv.
Ja.
Mit Bowen unter anderem. Enttäuschung, ganz klar, United. ganz klar, okay. Mit dem Kader, muss man sagen, viel zu wenig.
Mich hat Arsenal sehr, sehr positiv überrascht, muss man ganz klar sagen. Ja. Also von Arteta, ne, ohne Spaß, ich halte so wenig von ihm eigentlich. Also ich weiß nicht, warum. Die ganzen Jahre über hat er so nichts verändert, so in meinen Augen. Bis auf die Saison. Auf einmal drehen die komplett durch. Ja. So ein junges Team, Spielwitz. Es liegt auch extrem an Odegaard, muss man sagen.
Ich wollte gerade sagen, er brauchte diesen einen Spieler, den er das einhauchen kann, der dann die Mannschaft sozusagen nimmt und sagt, ey Jungs, wir machen das jetzt so.
Plus Faktoren wie ein Aubameyang, Störfaktoren so ein bisschen beseitigt, auch wenn er krass ist und Kapitän und hast nicht gesehen. Muss weg. Ist weg, auf einmal läuft.
Die Grundlage stimmt.
Wer mich als Spieler sehr, sehr positiv überrascht hat auch, ist eigentlich ein Spieler, der zur Elite gehört, der sich aber jetzt indiskutabel quasi da eingereiht hat zwischen den besten Spielern und Spielmachern der Welt, ist einfach Bernardo Silva. Also ich glaube, diese Saison, keiner kommt an ihm vorbei. Also du kannst nicht über gute Spielmacher und Spieler und irgendwas reden und nicht Bernardo Silva.
Er ist ekelhaft. Also diese kleinen, wendigen Drehungen und der Ball klebt an seinem Fuß.
Der Ball klebt an seinem, ohne Spaß, der klebt an seinem Fuß.
Ja, das ist wirklich unglaublich und vor allem ist er auch noch extrem torgefährlich. Ne?
Das ist das Ding.
Ja, also geworden auch im Laufe der Zeit tatsächlich. Ne? Also ja, krank, finde ich sympathisch, Portugiese. ansonsten für mich, sage ich euch ehrlich, Überraschung der Saison im positiven Sinne ist, muss man eigentlich auch erwähnen, Brentford.
Maguire wollte ich gerade
sagen. Ja, Maguire. Nein, Brentford ist für mich auch eine Überraschung. Klar, die Story mit Eriksen dahinter macht das Ganze nochmal ein bisschen schöner, aber Brentford, wie sie wirklich als Aufsteiger sehr souverän eigentlich die erste Premier League-Saison gespielt haben.
Mit der halben dänische Nationalmannschaft.
Ja, aber grundsätzlich so der Spirit dahinter, wie sie spielen. Es haben sich da ein, zwei Spieler schon gezeigt, dass man sagt, ey,
ja,
Jungs, Top 5 da oben, einer von euch kann eigentlich ein Auge auf mich werfen. Und das ist so die Überraschung. Enttäuschung für mich. Ja, Menu einerseits, aber andererseits muss man auch ehrlicherweise sagen, ist der FC Everton.
Ja,
oh ja,
das stimmt.
Die es jetzt geschafft haben. Sie haben jetzt irgendwie die letzten zwei Spiele, glaube ich, grandios gedreht, irgendwie, obwohl sie zurücklagen. Aber Everton mit dem Kader, was da an Geld drin steckt, was da an Qualität drin steckt, ja, Hut ab, dass sie da nicht abgestiegen sind jetzt am Ende des Tages. Für mich eine große Enttäuschung. Und ansonsten Spieler. Welcher Spieler war eine Überraschung für mich? Eigentlich muss man ja ehrlicherweise sagen, Cristiano Ronaldo ist schon eine Überraschung. Ja, das muss man sagen. Er ist der zweitbeste Torschütze in der Liga.
Drittbeste? Ja.
Wer hätte ihnen das zugetraut? Man hat ihn auch in der laufenden Saison kritisiert, aber am Ende des Tages ist er der drittbeste Torschütze in der Premier League, in der besten Liga der Welt, mit 37. So, worüber reden wir?
Ja, und willst du noch einen Portugiesen loben? Oder?
Nein. und ansonsten Enttäuschung für mich, einfach mal so aus der Nase gezogen, weil er die Saison davor einfach auch einen Titel mit nach Hause genommen hat, nicht nur einen, sondern zwei, Jorginho. War Jorginho?
Ja.
Also der wurde in den Himmel gelobt und war jetzt
aber ohne Spaß.
Überhaupt kein Faktor.
Wir haben so eine Fußballgruppe, okay? Und da sind keine Ahnung, 15, 20 Leute drin. Die Hälfte kenne ich nicht.
Ich wurde reingeladen jetzt.
Das sind so Freunde.
Ich kenne original zwei Leute, drei. Nee,
aber das Geile ist, Jeden Tag passiert da was. Die schreiben einfach irgendwas. Auf einmal, ich gucke 200 Nachrichten.
Die haben alle einen Knacks.
Ich denke mir, ey, was ist da los? Ich skippe einmal so ein bisschen und merke, ah, das ist zu viel. Ich lege Handy weg. Ich gucke später 300 Nachrichten. Und dann ist da eine riesen Jorginho-Debatte. Wegen, keine Ahnung, Fußballer des Jahres und so ein Kram. Italien hat er das geholt. Chelsea hat er das geholt. Und muss ja einen Grund geben, warum immer die Teams Erfolge haben, wo er spielt, ne? Aber dann gucke ich mir ihn an und sage, ey, okay, er ist in allem, was er macht, ist er gut. Gar keine Frage. Aber er ist echt nicht so elitär, dass die Leute so übertreiben müssen.
Ne? Er ist wirklich overrated, muss man sagen. Teilweise wird er overrated.
Ja, er ist in allem, was du schon sagst, er ist in allem, was er macht, gut. Teilweise hat er auch Spiele, wo er sehr gut ist. Aber er hat nicht diesen einen Faktor, wo du sagst, okay, den bringt er immer und das ist entscheidend, was ihn so stark macht und zur Top-Elite führt.
Ja, kurz und knapp vielleicht nochmal euer Tipp, wer holt die Prem?
Man City.
City? Liverpool. Die patzen
nicht? Weißt du wieso? Weil City zu Hause gegen Stevie G, Ex-Liverpool-Legende, ich glaube, der will alles dafür tun, wenn er sich nicht sogar selbst aufstellt, um Liverpool diesen Titel zu bringen. Ja. Also wenn er nicht da mit Liverpool-Trikot unter seinem Dingsanzug steht an der Seite,
kurz, weiß ich auch nicht. Joblos werden, ne?
Ich glaube, nee. Die Fans würden ihnen es verzeihen.
Ich glaube tatsächlich, dass City nicht patzt. Vor allem nach dem letzten Spiel, wie gesagt.
Also entweder patzen sie oder es wird wirklich so ein 5-0, 5-1 oder so.
Na naja, gut, Romarios Gerüchteküche steht als nächstes an.
Gerüchteküche steht als nächstes an.
Hast du da was?
Ja, ich habe da was. Und zwar fand ich ein interessantes Gerücht. FC Bayern München sucht ja nach einem neuen Stürmer, weil der Robert Lewandowski ja wahrscheinlich den Verein verlassen soll. Und ich fand den Namen wirklich interessant. Wir hatten das Team eben schon genannt als mein Flop der Saison. FC Everton, Richarlison. Richarlison steht bei FC Bayern angeblich auf der Transferliste. Neben, zweites Gerücht, zweimal Bayern, Kalajdzic.
Ja. Aus Stuttgart.
Genau. Jetzt, wenn ihr aussuchen könntet zwischen den beiden Spielern für den FC Bayern, wen würdet ihr nehmen?
Definitiv Kalajdzic. Also,
ich glaube, ich auch.
Richarlison, finde ich, passt da überhaupt nicht rein. Der passt da, also in Sturm passt er auf jeden Fall nicht rein.
Ich finde auch, er hat in England keine Leistung gebracht. Also nicht wirklich. Er hatte ein, zwei so.
Er ist so ein Raudi, so ein bisschen, ne?
Ja. Und bei Kalajdzic, er spricht die Sprache, er kennt die Liga jetzt, so, weiß ich nicht, 2,1 Meter groß.
Boah, der kann sich auch für mich zu einem Lewandowski entwickeln, weil der ist technisch sehr stark.
Okay, ist ein bisschen verletzungsanfällig, aber so, warum nicht?
Also ich würde mit Richarlison gehen, einfach aus dem Grund, so, ich habe immer im Kopf Brasilien-Stürmer Giovanni Elber, Bayern.
Ja, jetzt kannst du aber nicht jeden verstehst du?
Nein, aber man muss auch berücksichtigen, ansonsten hatten wir zuletzt einen Douglas Costa.
Mhm. Der als Brasilianer.
Ja, genau, als Brasilianer. Der nicht, ja, er war stark, aber er hat es irgendwie nicht geschafft, sich durchzusetzen so richtig.
Das stimmt.
Und ich glaube, der, vom Charakter her fährt Bayern mit Kalajdzic klar besser.
An sich also vom
Fußballer, also, ja.
Ich glaube, marktwertgerecht stand da. Ich glaube, 22 Millionen ist er gerade wert. Irgendwie um
den ich glaube, vom Niveau, fußballerischen Niveau und Können ist Richarlison ein Tick höher.
Er ist ein Tick weiter.
Ja, und das ist dann die Frage, kann Bayern sich das erlauben? Eigentlich schon, weil sie die individuelle Klasse drumherum aber
für,
haben.
Für die Bundesliga sowieso.
Ja, für die Bundesliga sowieso, aber da, ich rede wieder so nach der Saison jetzt, da musst du auch in die Champions League eigentlich wieder ins Halbfinale mindestens kommen,
damit ja, man sagt, ey, wenn du andere Lücken schließt. Wenn du die jetzt nicht schließt, würde ich mit einem Kalajdzic sagen, ja, lass die Bundesliga holen und gucken, wie weit wir in Europa kommen.
Ja.
Aber wenn du jetzt All-In-Modus bist, dann holst du noch einen Innenverteidiger oder weiß ich nicht was. Und dann kannst du einen Richarlison in eine funktionierende Mannschaft reintun und wirklich konkurrieren.
Ja.
Ja.
Nächstes Transfergerücht. Bricht, weiß nicht, ob es euer Herz bricht. Paul Pogba verlässt ja Manchester United voraussichtlich. Was ja schon ja irgendwie so hin und her war. Mal ja, mal nein. Ich hätte gedacht, so ein Prime Pogba, wenn du schaffst, den aufzubauen, dann willst du den im Team haben. Dann
kannst du eine funktionierende Mannschaft reintun.
Deswegen das Gerücht, was ich auch sympathisch finde, soll sein: Juventus Turin. Juventus Turin will ihn zurückholen. Aber Paris will dem Ganzen natürlich auch nochmal so einen Strich durch die Rechnung machen.
Also für Juve wäre das natürlich ein Bombentransfer,
ja,
ohne Frage. Aber für Pogba selbst, weiß nicht, ob das Sinn macht. Also natürlich, so ist es eine romantische Beziehung zwischen den beiden.
Ja.
Aber rein vom Erfolg her gesehen, weiß ich nicht.
Ja, und wie viele Romanzen will er durchmachen?
Immer Comebacks, ne? Immer
hat Menu, er ja auch bei ManU gemacht Juve und gesehen, und ja, klappt nicht, wenn die Mannschaft nicht funktioniert. Und bei Juve ist ja auch nicht alles so.
Ja, genau. Ne? Baller, der weggeht, Chiellini hört auf, ist ja auch ein großer
Leader. Da kann ich mir das Gerücht von Pogba zu PSG viel eher vorstellen. Also.
Ja, okay.
Also würde sportlich auf jeden Fall mehr Sinn machen, in meiner Meinung.
Okay. Dann letztes Gerücht. Bundesliga hat man gar nicht so auf dem Zettel. Ist jetzt kurz vor Abschluss angeblich Salih Özcan zu BVB.
Dortmund.
Zu Dortmund. Ja. Dortmund rüstet auf. Sie kümmern sich jetzt zeitnah um die Transfers, damit sie, glaube ich, auch frühzeitig in der Vorbereitung einfach arbeiten können vernünftig.
Ohne Spaß. Dortmund bislang in dieser Transferperiode und bereits vor Saisonende auch, gefällt mir sehr, sehr gut. Also das sind sehr bodenständige Transfers, sehr Bundesliga-reife und erfahrene Spieler, ja, ne, die sie da holen mit einem Schlotterbeck, ein Süle, Benzebaini, weiß ich jetzt nicht, ob der noch im Raum ist, der sollte auf der Linksverteidigerposition geholt.
Ja, Özcan jetzt, dann Adeyemi vorne, als dann eher als ein bisschen preislich höherer Transfer. Mir fehlt trotzdem immer noch dieser Banger.
Ja, aber der wird nicht kommen, da kannst du lange warten.
Ja, aber trotzdem, mir fehlt es einfach für Dortmund, weil Dortmund muss angreifen.
Ja, also ich finde, die müssen auf jeden Fall noch einen Flügelspieler holen. So einen schnellen, dribbelstarken Flügelspieler brauchen die noch definitiv, wenn sie wirklich das Ziel haben, auch mal die Bundesliga
zu gewinnen. Aber haben sie das Ziel? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Die haben nicht das Ziel.
Vielleicht holen sie ja doch Dybala, ist ja auch im Gespräch. Der wäre krank, aber ja,
Dybala wäre ein Banger.
Aber glaube ich nicht, dass sie das machen, wegen Reus auch.
Ja, ich glaube preislich einfach.
Und wegen
Pascal.
Ja.
Wir hatten mal die Diskussion auf TikTok, ganz kurz vielleicht noch. Die Leute haben diskutiert, ne, weil wir meinten, ey, die müssen mal endlich so einen Königstransfer machen, damit Spieler wie ein Haaland, ein Sancho, ein Bellingham vielleicht jetzt künftig, damit die auch bleiben und sagen, ey, ich hänge noch 2 Jahre ran oder so, ne? Und du musst denen das signalisieren. Wir meinten so, vielleicht mal 60 Millionen in die Hand nehmen, statt dass man 2, 3 Transfers für 20, 30 Millionen macht. Dann war die Diskussion, ja, aber das ist nicht wirtschaftlich. Die haben das schon mal gemacht, Anfang 2000er, da waren die fast bankrott und so. Verstehen wir alles. Nur, die wirtschaften ja gut. Und irgendwann denkst du dir, ey, wo geht denn das ganze Geld hin? Weißt du? Und die Infrastruktur, das Stadion, die haben ihre Einnahmen. Also da läuft ja alles andere drumherum. Natürlich Corona, muss man auch im Auge behalten.
Musst du den Aktionären einfach einen vernünftigen Businessplan vorlegen und sagen, ey, wir kaufen jetzt 2 teure Spieler aus den und den Gründen, dann kommen wir in der Champions League weiter, das gibt ja auch wieder Kohle. Also am Ende des Tages, wenn du es gut wirtschaftest, dann wirtschaftest du auch gut, wenn du hohe Investitionen tätigst in qualitativ hochwertige Spieler.
Ja.
Sei es drum. Das war meine Gerüchteküche erstmal. Da wird die nächsten Wochen extrem viel passieren. Es ist auch irgendwie viel passiert. Ich habe aber, das ist so viel, dass man dann sagt, boah, was ist jetzt hängen geblieben? Kommen wir zur beliebten oder bekannten Geschichtsstunde.
Genau.
Da. Liebe Grüße an Okan95, der uns bei Instagram nämlich geschrieben hat. Und wir haben ja gesagt, schreibt uns, wenn ihr mal eine Idee habt.
Das dürft ihr gerne öfter machen, weil uns gehen langsam die Geschichtsstunden aus. Wir wissen nicht mehr, wo wir recherchieren sollen.
Er hat uns einen Hinweis gegeben. Und zwar, wir reden heute hier in der Geschichtsstunde über Paco Gento. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht oder Gento. Rekordhalter und Legende Madrids. Ich weiß nicht, habt ihr den Namen schon mal gehört, Jungs?
Gehört, ja.
Okay.
Sagen tut er mir nicht.
Erzähl euch mal so ein bisschen was zu ihm. Und zwar war er der kantabrische Sturmwind genannt worden. Ja? Und er begann seine Profikarriere 1952 bei Racing Santander und wurde dann ein Jahr später schon von den Scouts von Real Madrid entdeckt. Die haben ihn verpflichtet und ab 1954 hat er sich dann auch einen Stammplatz erarbeitet und erkämpft mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen und holte 1954 und 1955 direkt seine ersten beiden Meisterschaften mit Real Madrid. Und ja, in den folgenden Jahren eilte er eigentlich mit Real Madrid von Erfolg zu Erfolg. Also es war ein unaufhaltsames Team, denn
ja, ich wollte gerade sagen,
56 Team, ne? Europapokal der Landesmeister gewonnen und er spielte mit den Legenden schlechthin Alfredo Di Stefano und Ferenc Puskas in ein Team. Also er war Flügelstürmer, nur so by the way.
Das ist so Quatsch, Digga, wie krank einfach.
Und ja, man muss sagen, sie haben dann diesen einen Europapokal der Landesmeister, also die heutige Champions League, 56 gewonnen. Und sie haben es auch die nächsten 4 Jahre gewonnen. Also sie haben 5 Jahre in Folge sich die Champions League oder den Europapokal der Landesmeister gesaved. Ja. Und den 5. Triumph haben sie übrigens damals gegen Eintracht Frankfurt im Glasgower. Da kommen wir wieder auf Rangers auf.
Guck mal, wie informiert ich bin.
Im Hampden Park vor 127.000 Zuschauern, ja, in den 60ern, krank, haben sie Frankfurt deklassiert mit 7-3 und haben sich damals dann den 5. Titel geholt, waren somit schon alleiniger Rekordhalter.
Man sagt, das ist das größte Endspiel des Pokals gewesen. Also das Spiel hat diesen Titel auch bekommen.
Ja, tatsächlich. Ja. Und Frankfurt kassierte auch die höchste Niederlage in einem Pokalfinale, was es jemals gab. Das heißt, da wurde doppelt Geschichte geschrieben. Und ja, er wurde als Kapitän dann ja nur noch mal erfolgreich mit dem Pokalgewinn 62 und 66 auch. Ansonsten war es eigentlich eher eine Durchstrecke, die sich dann so ein bisschen entwickelte. Und er beendete dann aber auch seine Karriere 1966 als Kapitän. Und man muss sagen, er ist dem Verein treu geblieben. Und er ist ihm so treu geblieben, dass er in der Nachwuchsabteilung tätig war. Und das Kranke, was ich krank fand, er lebte bis zu seinem Tod. Er ist dieses Jahr gestorben, Anfang des Jahres. Fast nur wenige Meter neben dem Bernabeu. Okay, also er lebt wirklich ein, zwei Straßen direkt neben dem Stadion. Und das heißt,
sowas richtig geil.
Zu Fuß bist du direkt im Bernabeu. Eine Minute, du gehst raus. Manche gehen Brötchen holen, er geht ins Bernabeu.
Das ist richtig romantisch.
Rest in Peace, 18.01.2022 verstorben in einem fantastischen Alter von 91 Jahren. Was man aber dazu nochmal sagen muss, er stand 8-mal im Finale des Europapokals der Landesmeister. Damit ist er Rekordhalter neben einer weiteren Legende, die aber ein bisschen jünger ist. Was würdet ihr sagen?
Weiß ich nicht.
Italiener, Innenverteidiger?
Maldini, oder?
Maldini. Maldini hat das auch geschafft.
Ja, okay.
Milan. Er ist aber alleiniger Rekordhalter bei den Teilnahmen an europäischen Wettbewerben, Vereinswettbewerben. Und Rekordhalter, weil er auch, das hatte ich vorhin vergessen, er hat noch einen Titel gewonnen, auch wieder die Champions League damals, Europapokal der Landesmeister. Und ist somit der einzige Spieler, der jemals 6 Titel gewonnen hat. Ja. Er war natürlich auch mit seiner Leistung hervorragend, wie er war, als Flügelspieler in der Nationalmannschaft, in der spanischen Nationalmannschaft tätig. Da gar nicht so erfolgreich wie mit Real Madrid. War eine schwierige Phase, aber auch die spanische Nationalmannschaft war nicht so stark. Er hat es aber geschafft, die Europameisterschaft 1964 zu gewinnen. Und er schoss auch das entscheidende Tor, was Spanien zum 1-0 Sieg im Rückspiel, damals gab es Hin- und Rückspiel im Finale, crazy, gegen ja, so richtig random. Da haben sie das Hinspiel 1-1 gespielt und er hat dann das 1-0 im Rückspiel geschossen, womit sie dann gegen Nordirland gewonnen haben und Spanien den EM-Titel.
Noch Hin- und Rückspiel, Digga.
Und dann auch noch gegen Nordirland, das ist wild.
Genau, Nordirland einfach so auch richtig random. Und genau, das heißt, er hat es auch noch geschafft, mit seiner Qualität einer sehr schwachen spanischen Nationalmannschaft auch noch einen großen Titel nach Hause zu holen. Ja, und das ist eigentlich so, was man sagen muss, unerreicht bis heute, 6 Titel. Wir haben aber jetzt bei und mit Real Madrid einige Spieler, die dieses Kapitel weiterschreiben können.
Jawohl.
Ja, und das war es dann auch von der Geschichtsstunde. Das heißt, wir haben hier eine Legende. Vielen Dank an Ockham.
Ja, richtig geile Hinweis. Story auf jeden Fall. Weißt du, was das Ding ist bei sowas?
Ja.
Vielleicht sollten wir das auch künftig ein bisschen mehr integrieren. Ich weiß nicht, was die Zuhörer möchten.
Ja.
Aber die können ja auch ein kleines Feedback dazu geben. Wie wäre es, wenn wir so Spieler alter Generation wirklich ins Spotlight stellen? Wir haben ja dieses Wo ist auf TikTok und sowas. Da könnt ihr uns übrigens auch gerne nochmal followen. Wo wir Spieler aus unserer Jugend quasi präsentieren und sagen, was machen die eigentlich, wo ist eigentlich, keine Ahnung, Ruud van Nistelrooy und sonst was. Und da haben wir gemerkt, voll viele Zuhörer kennen diese Spieler gar nicht. Die sehen diese FIFA-Icons im Spiel und wissen, okay, da war mal ein guter Spieler. Aber die können sich gar nicht vorstellen, wie krass diese Typen waren damals.
Ja, so die 2000er aufwärts.
Genau, und so ein Gento, wie du gesagt hast, der hat scheinbar mit Di Stefano und Puskas komplett Spanien zerlegt und diese Dynastie ist aufgebaut und heute erinnert sich kein Schwein an den.
Rein von den Titeln Goat.
Ja, so, weißt du, der Bill Russell quasi im Fußball. Der wäre interessant auf jeden Fall. Vielen Dank, Okan, nochmal an dieser Stelle.
Genau, ganz, ganz, ganz lieben Dank.
Und ich würde sagen, zum Abschluss nochmal die Highlights der kommenden Woche.
Yes.
Da können wir nochmal drauf eingehen. Und zwar haben wir das DFB-Pokalfinale zwischen Freiburg und Leipzig. Edu, was meinst du? Was passiert da?
Leipzig holt's. Nkunku, mein Mann.
Dein Mann?
Ja, Nkunku ist schon
stark. Kann man sich schon gut vorstellen, dass der auf jeden Fall wieder knipst in so einem Spiel.
Ich glaube, jeder Sympathisant von Freiburg an diesem Abend, mich eingeschlossen.
Wenn schmeckt mir schon.
Ja, ich würde auch sagen, 95% Deutschlands ist für Freiburg.
Ja, ja. Aber wie gesagt, wenn Leipzig seine Qualität abruft, dann wird es.
Ja, sind schon Favorit. Relegationsrückspiel, HSV gegen Hertha. Jungs, jetzt sagt nichts Falsches, bitte.
Nein, der Hamburger Sportverein wird aufsteigen.
So.
Und danach Felix Magath als neuen Trainer.
Ey, ihr wisst,
nein, aber.
Ey, ihr wisst nicht, ohne Spaß, was für eine Durststrecke ich als Sportsfan habe. Ohne Scheiß, ManU-Fan, ne? Seit Jahren passiert nichts, gar nichts. HSV einfach steigt ab, okay, eine Sache, ne? Digga, vorher waren wir 4-5 Jahre im Abstiegskampf. So seit Jahren passiert. 4 Jahre zweite Bundesliga. Ich kann nicht mehr.
Hätte auch niemand mit gerechnet. Zumal sie alle 4 Jahre ja immer oben mitgespielt haben und es dann irgendwie verkackt haben. Also, naja. Es muss jetzt klappen, weil ich glaube, so in der Grundlage, das, was HSV da jetzt aufgebaut hat nach 4 Jahren, ja, ist das erste Mal, wo viele von außen auch sagen, das hat Hand und Fuß. Der Kader, die Spieler, das System, das würde ich gerne in der ersten Bundesliga
sehen. Ich auch. Ja. Dann die Premier League haben wir angesprochen, Liverpool gegen die Wolverhampton und City gegen Aston Villa.
Also beide müssen es erstmal gewinnen, muss man ganz klar sagen, sind beides unangenehme Gegner.
Trotzdem beide Favorit.
Beide Favorit, wie gesagt, ich habe gesagt, Liverpool macht das Ding, das heißt, ich sage, City patzt mit einem Unentschieden oder einer Niederlage, ich glaube eher Unentschieden. Und Liverpool wird es nicht so souverän, sie werden es auf Biegen und Brechen irgendwie schaffen zu gewinnen, weil Champions League steht vor der Tür und wir haben 2-3 wichtige Spieler, die angeschlagen sind.
Das ist halt das Ding, gehst du jetzt all out, weil du die Prem noch gewinnen willst und dann hast du Krämpfe und Zerrungen und hast nicht gesehen.
Wo du abhängig ja bist von dem Ergebnis der anderen Mannschaft. Also, so. Ne, du bist nicht allein verantwortlich dafür. Schwierig.
Glaube ich nicht.
Aber sie werden es trotzdem holen, so wie jetzt gegen Southampton. Da haben sie auch mit der B11 gespielt und das dringend trotzdem knapp 2-1 gewonnen.
Dann haben wir das Titelrennen in Italien. Ui. Wolltest du noch was sagen zu
Prem? Ja, also ich wollte noch kurz sagen, also ich sehe auch Liverpool das Spiel gewinnen, definitiv. Aber ich glaube, City macht das souverän.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Liverpool wird sogar sehr deutlich gewinnen. Aber wird halt alles nichts bringen, so am Ende.
Ja, wie gesagt, die haben da 2 Angriffsreihen komplett, die sie einfach switchen können. Ja. Du sagst trotzdem Weltklasse.
So, dann haben wir die Serie A.
Titelrennen, ja. Genau. Und zwar, Milan muss gewinnen und Inter muss auch gewinnen. Also Milan reicht kein Unentschieden. Das heißt, sehr, sehr spannend gegen Sassuolo, auswärts.
83 Punkte hat Milan, 81 hat Inter, aber deutlich mit 14 mehr Toren quasi, okay. Tordifferenz.
Deswegen, Milan muss gewinnen bei Sassuolo. Sassuolo auch mal unangenehmer Gegner. Kann gut spielen, kann aber auch mal kacke spielen. Und Inter zu Hause werden sie es souverän gegen Sampdoria Genua, glaube ich, machen. Das heißt, alles abhängig von AC Milan. Ich habe immer gesagt, ich gönne es denen diese Saison. Auch ein sehr junger Kader, der nochmal jünger werden wird und verbreitet wird.
Ich will da niemandem auf den Schlips treten. So. Ich halte mich echt zurück, aber ich weiß nicht, ist das Niveau ein wenig niedrig? Oder Milan wird höchstwahrscheinlich Meister, aber wenn man sich den Kader anguckt und mit anderen internationalen Größen vergleicht, ich sehe da Welten.
Ja, aber du musst auch berücksichtigen, das hatten wir schon mal besprochen, ja, dass in der italienischen Liga wir 6 bis 7, wenn nicht sogar 8 Mannschaften haben, die wirklich starken Fußball spielen. Und das ist das Ding, die nehmen sich untereinander die Punkte weg dann im Titelrennen, was dann am Ende des Tages es so aussehen lässt, als wenn, ja, irgendwie auch nicht so krank souverän das Ding geholt wurde. Aber ich finde, es hat schon einen hohen Stellenwert mit so einem Kader, mit so einem jungen Team und einem Ibrahimovic da vorne als Leader, den Titel zu holen in dieser Saison. Weil, wie gesagt, du hast eine Roma, die in der Conference League im Finale stehen, was jetzt auch noch als letzter Punkt gewesen wäre. Du hast Lazio rum, die auch sehr stark die letzten Jahre spielen. Inter sowieso als Konkurrent, Juve Rekordmeister. Also das darf man nicht vergessen.
Ja, das muss man auch berücksichtigen. AS Rom hast du gerade angesprochen.
Gegen überraschend Feyenoord Rotterdam. In Albanien spielen sie um den Titel der Conference League. Also der erste Conference League-Sieger wird da entschieden. Was sagst du? Macht Rom das Ding?
Ich denke, die Roma macht das definitiv.
Geht davon aus. Mourinho, der Killer.
Ja.
Ich würde aber sagen, das war's von der heutigen Episode. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Edu. Und morgen, liebe Freunde, kommt übrigens das S&L Sportstudio auf YouTube, die zweite Episode, mit dem lieben Romario diesmal auch am Start.
Natürlich, ich war mit dabei diesmal. Das heißt für euch, ab auf YouTube, Steak & Lobster, abonnieren, Glocke an, dann verpasst ihr nichts. Wir würden uns freuen, wenn ihr das verbreitet, teilt und supportet, so wie ihr unseren Podcast supportet. Und ja, ich würde sagen...
Thema ist Champions League.
Genau, Thema ist Champions League. Wer wird den Titel holen? Und ja, das war's von uns heute. Nächste Woche natürlich auch wieder, wie gewohnt, am Start. Und ich würde sagen, das war Steak & Lobster.
Das Beste vom Besten.
Und wir sehen uns. Haut rein, Jungs.
Peace.